Moin Moin Hamburg!
Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger. Und heute geht es um Kaviar. Und hierfür habe ich mich mit Markus Rüsch, den Chef des Familienunternehmens Aki, Altona Kaviar im Porthaus, getroffen. Und Markus, der weiß so ziemlich alles über Kaviar, was man wissen muss. Ja, er lebt Kaviar mit jeder Zelle seines Körpers und er liebt Kaviar. Und das spürt man auch in dem Gespräch, wenn er einem diese Geschmacksnuancen, die Geschmacksvielfalt von Kaviar näher bringt und schwärmt, wie Kaviar ein einfaches Butterbrot, ein Spiegelei mit Kartoffelpüree oder eine Pasta mit Buttersoße verfeinern kann und zu etwas ganz Besonderem macht. Und er sagt, Kaviar ist gar nicht so elitär und luxuriös, wie man immer denkt, sondern es gibt schon ganz, ganz tolle, auch preisgünstige Einstiegsprodukte. Und die darf ich alle verkosten, was mir ein Riesenvergnügen ist. Und wunderbarerweise gibt es zur Verköstigung des Kaviars dann auch kein Champagner, sondern Dosenbier. Aber bevor wir jetzt in die Welt des Kaviars einsteigen, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht nämlich nicht nur Podcast, nein, natürlich nicht. Seit 2008 ist er das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Seinen Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur ein Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt, mit Blick auf U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit großer Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren würde, die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorstellen zu dürfen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt der Schwerpunkt bei mir natürlich ein wenig in Richtung der Kulinarik. So, aber nun mal los, nicht lang schnacken, viel Spaß mit Markus Rüsch vom Altona Kaviar im Porthaus, präsentiert von Cucinaria, dem Küchenfachgeschäft in Hamburg. Herzlich willkommen, Markus Rüsch von Aki, Altona Kaviar Import. Endlich haben wir es geschafft.
Danke, lieber Boris. Freue mich, dass ich dabei sein darf.
Wir können im Vorwege schon mal sagen, wir kennen uns ja jetzt auch schon irgendwie 25 Jahre.
Haben wir gerade gecheckt, ja. 25 Jahre sind
25.
Das, ja.
Aber dass wir hier mal sitzen und dieses Interview führen, hätte doch keiner gedacht, ne?
Nee, überhaupt nicht, nein.
Wir stoßen mal an.
Zum Wohl.
Hört man leider nicht, ne?
Hört man leider nicht.
Naja, zum Wohl.
Zum Wohl.
Kannst du dich noch erinnern, wann du den ersten Kaviar verkosten durftest? Ich meine, das Haus, muss man ja sagen, Aki, ist in dritter Generation?
In dritter Generation, ja. Gegründet worden 1925 vom Onkel von Papa.
Ja.
Und wann ich das erste Mal Kaviar gegessen habe, aktiv weiß ich das natürlich nicht mehr ganz genau, aber weil wir zu Hause seinerzeit und auch heute noch immer gerne mal ein Döschen Kaviar zu uns nehmen und Vater uns an diese herrliche Delikatesse scheulos heranführen wollte, ist das sicherlich früh passiert.
Ja.
Und das geht ja auch ohne Zähne. Also ich schätze mal mit zwei oder drei.
Er Zahn, reibt doch ein bisschen, gib ein bisschen Kaviar drauf.
Ja, genau.
So war das wahrscheinlich. Ist ja auch jodhaltig, ne?
Ist jodhaltig, genau.
Ja, dann ist ja alles gut.
Beim Sittich,
statt Jod. Nee, du sagst ja...
lass das Salz weg, nimm Kaviar.
Genau, lass das Salz weg, nimm Kaviar. Und jetzt können wir noch ergänzen, lass das Jod weg, nimm Kaviar.
Ja, genau.
Ja. Wenn man so mit dir spricht und jetzt die ersten Minuten zeigen mir ja auch schon, also Kaviar, was ja eigentlich so immer als sehr, sehr elitäres, exklusives Produkt
genau
angesehen wird, ist es ja teilweise gar nicht so. Ne? Wird also so ein bisschen in den Olymp gehoben, habe ich manchmal den Eindruck.
Ja, das wurde es auf jeden Fall. Und wir sind ja jetzt gerade in der Zeit, in der sich das gerade radikal ändert. Deswegen bist du ja vielleicht auch hier, weil dieses Thema aktueller ist als nie zuvor.
Na, ich bin erstmal wegen dir hier.
Ne? Danke. Boris, darauf nee, kommen wir nochmal nicht.
Das nein, Holsten in fließt in Strömen hier. Das ist eben auch, ne? Also Holsten und Kaviar.
Freitag ja, Udo Lindenberg, ja. Kaviar und Dosenbier.
Ist das so?
Kaviar und Dosenbier, ja. Es gibt ein Lied. Mal. Diese ganze Situation um Kaviar hat sich so relaxed und ist so zeitgemäß und modern geworden, dass man sich mit dem Thema überhaupt nicht mehr verstecken muss. Im Gegenteil. Es ist offensiv, es bringt Spaß, es ist modern. Das siehst du ja auch an der Kommunikation mit den Köchen, mit denen du redest, das sind viele junge Leute, die die Kaviar auf dem Wecker haben. Und vor, als ich den Laden übernommen habe, 2001 vom Vater, da war das alles genauso, wie du es beschreibst, teuer, exklusiv, Totschlagen der Störe, nur schlechte Klischees und vor allen Dingen schmeckte der Kaviar schlecht. Das war also, das war eine Zeit, an die ich mich gar nicht mehr so genau und gerne zurückerinnere und wo wir eigentlich gar nicht so genau wussten, ob Aki eine Zukunft hat, ehrlich gesagt. Das war damals ganz schön negativ.
Erklär das nochmal. Also ich erinnere das, früher bist du ja wirklich Kaspisches Meer genau. Und wohin auch immer gereist, um genau. Dort Rohware einzukaufen.
Ja, ich bin 83 das erste Mal mit meinem alten Herrn und meiner Mutter ans Kaspische Meer gefahren, nach Astrachan. Und das war noch so die Hochzeit des wilden Störfangs. Da gab es noch relativ raue Mengen Störe im Kaspischen Meer und wir haben allen Kaviar aus dem Kaspischen Meer bezogen. Das ging dann so bis Ende der 80er, Mitte der 90er Jahre, dass sich das eigentlich so ganz gut ertragen ließ, will ich mal sagen. Aber so Anfang der 90er war schon so, dass man merkte, dass da im Kaviarbestand, im Störbestand im Kaspischen Meer was passierte. Mhm. Und in der Zeit haben sich auch die Kaviarpreise so erhöht, dass dieses Klischee entstanden ist. Das wirklich nur für die Reichen und Schönen. Und dass es dann auch zu einer dekadenten Diskussion kam über das Produkt. Ja, und dann ging es auch darum, dass man halt die Störe wieder ins Kaspische Meer schmeißt und nur den Kaviar rausnimmt.
Das wurde ja auch sehr, sehr öffentlich gemacht.
Wurde sehr öffentlich gemacht und hat natürlich nur einen kleinen Teil der Wirklichkeit gezeigt. Das andere war ja schon legaler Fang, ja, und eine Geschichte, die auch in Ordnung war. Aber man hat natürlich den Fang im Kaspischen Meer übertrieben. Man hat auch die Ökologie nicht eingeschätzt. Man hat die Denaturierung der Laichräume, der Störe nicht richtig eingeschätzt und so. Das waren alles keine guten Situationen. Und dann war es tatsächlich 1998 so, dass die Störbestände weltweit so weit dezimiert waren, dass die Artenschutzbehörde gesagt hat, so jetzt stoppen wir den internationalen Fang und lassen ihn nur noch unter Regularien zu. Das heißt, hat nochmal den Fokus auf diesen artengeschützten Fisch gelenkt. Einerseits zum Glück natürlich, weil sonst wären wir wahrscheinlich einfach voll ins Null gerauscht. Und so ist diese Thematik klar geworden, aber diese Papiergeschichten, diese Bürokratie, die wir brauchten, um ein Kilo Kaviar nach Europa zu bekommen, das hat teilweise so lange gedauert, dass der Kaviar im April, Mai traditionell gefangen wurde und wir ihn im Januar, Februar des Folgejahres in Hamburg hatten. Oh. Und da war natürlich das Weihnachtsgeschäft vorbei und das war noch viel bedeutungsvoller als heute. Der Kaviar war alt, teuer, nicht schön. Das war wirklich grässlich. Grässlich, grässliche Zeit.
Okay, jetzt verstehe ich auch, warum du sagst 2001 oder in der Zeit wusstet ihr echt nicht, wo es hingeht und ob es überhaupt weitergeht. Mhm.
Naja, und dann haben wir überlegt, wie es weitergeht. Und dann kam der Zuchtkaviar immer mehr zur Bedeutung. Und den haben wir damals am Anfang alle ordentlich unterschätzt. Der war auch nicht gut. Der kam in erster Linie mal aus Bordeaux. Da gab es so ein paar Farmer für Forellen und Karpfen.
Und die haben dann mal umgestellt.
Die haben dann umgestellt, die sind ins KDW gegangen und die haben allgemein gehört, mein Gott, Stör geht nach hinten los, mit Kaviar und mit Karpfen und mit Forellen machst du nicht viel Kohle. Und dann sind die da ins Lafayette und ins KDW gegangen, haben gesehen, 20 Mille für eine Dose Kaviar. Da haben sie gesagt, wir machen Störe, das können wir auch. Hätten aber mal fragen sollen, wie viele Leute davon verkauft haben. Das war nämlich nicht mehr so viel.
Aber sag mal, ich spring da mal rein. Der Stör ist aber auch empfindlicher, oder ist der nicht empfindlicher als jetzt so eine Forelle? Oder?
Doch, der ist empfindlicher, aber der Stör, der Akipensaberi, der sibirische Stör, der ist ja seinerzeit in der Gironde auch wild lebend gewesen.
Ach so.
Der hat da gelebt und die Gironde fließt ja durch Bordeaux und in dieser Umgebung wurden auch die ersten Artenschutz- oder Störzuchtprojekte ins Leben gerufen. Und den konnte man da ganz fleißig züchten und bis in die Mitte der 60er Jahre hat es aus der Gironde auch wilden Kaviar gegeben für die Leute in Paris.
Ach
doch, doch, so, das war jetzt nicht so zufällig, dass man da damit begonnen hat.
Okay.
Das war schon der richtige Platz.
Ah, verstehe.
Nur, was damals so das Problem war, du hast ja nicht einen Stör und den Rogen da drin, den nimmst du raus, packst Salz dazu und dann schmeckt das. Da gehört auch schon echt ziemlich viel Know-how dazu. Und natürlich auch eine gewisse Zunge dafür, wie das Zeug eigentlich so schmecken soll. Mhm. Und bei allem Respekt für einen Karpfen- oder einen Forellenzüchter, der weiß vielleicht nicht, wie so ein kaspischer Kaviar ursprünglich mal schmecken sollte, ja, und hat ein Produkt entwickelt, das uns damals nicht geschmeckt hat und das damals auch einfach nicht gut war.
Okay.
Modrig und so ein Scheiß. Und das war,
und das willst du dann ja auch nicht haben. Das kannst du dann ja auch deinen Kunden nicht anbieten, nee, die nee, dann höhere Qualität.
Das ist genau wie eine Zuchtforelle heute noch. Ja, die kann gut schmecken, die kann aber auch grausam schmecken, wenn die so, ja, sandig und erdig ist. Und selbst wenn du kein Fachmann der Materie bist, merkst du sofort, dass so ein Fisch nicht schmeckt. Und so genau war es mit, ja, Kaviar. Und wenn das Zeug dann auch noch teuer ist, und das war es damals richtig, dann kannst du das nicht verkaufen.
Apropos teuer, ist ja auch so ein Attribut, ne, bei, mhm, Kaviar. Mhm. Aber Kaviar gibt es ja nun von bis. Es ist ja nicht nur der Störkaviar, den ihr auch vertreibt, sondern ihr habt ja auch ein Riesensortiment.
Ne? Ja, genau. Wir haben ein großes Sortiment.
Wo fängt denn das an? Wo, ab wann kann man denn, wenn man das jetzt mal, wenn man den jetzt mal anspricht, der sagt, kann ich nicht, will ich gar nicht essen, weil kann ich mir gar nicht leisten. Wo fängt denn das preislich an eigentlich?
Also wir haben ja zwei Kaviar-Gruppen, sage ich mal. Wir haben, ja, einmal unseren,
jetzt machen wir mal Warenkunde, genau. Ja,
wir haben einmal unseren Trend-Kaviar. Das nennen wir, oder das, damit bezeichnen wir alle Kaviar-Produkte, die nicht vom Stör gefangen werden, okay, oder gewonnen werden.
Ja.
Und dann haben wir unseren Stör-Kaviar, komme ich, ja, gleich zu. Und beim Trend-Kaviar unterscheiden wir nochmal die, die so mit Farbstoffen, Geschmacksstoffen und so zu dem werden, was sie sind. Deutscher Kaviar vom Seehasen, isländischer Kaviar vom Capelin oder diese Tobiko Masago Zeugs, ja, Inside-Out-Geschichten im Japaner.
Ja.
In Ordnung, aber das hat für mich dann wirklich eher was mit Würze zu tun und nicht mit Kaviar. Weißt du, da, okay, hast du einen, da hast du ein Naturprodukt aus Grönland, deutschen Kaviar, das versetzt du mit Farbkonservierung und Geschmack und dann schmeckt das am Ende uniform und immer gleich. Und dann kommen wir im Trend-Kaviar zu den Produkten, die nach Malosol-Methode hergestellt werden, in denen wirklich nur Rogen und Salz ist. Und da
ist nichts anderes. Keine Farbe, kein...
Keine Farbe, kein gar nichts. Fisch kommt aus dem Wasser, wird abgestreift oder, ja, der Rogen wird entnommen, so ist es halt, wird gereinigt, Salz dazu und dann hast du das Produkt fertig. Und dann ist es zum Beispiel so, dass wir einen Forellenzüchter in der Lüneburger Heide haben, der schlachtet seine Forellen bis 16 Uhr,
mhm,
und um 6 Uhr morgens haben wir den Rogen bei uns in Wörden, das ist unser Produktionsbetrieb bei Dithmarschen.
Ja.
Und um 12 Uhr ist das Zeug in Gläsern pasteurisiert in unseren Kühlschränken.
Nein.
Ja, und dann kannst du das
ohne Qualität nichts mehr. Und da kommt auch nichts mehr ran? Und, nein, wie lange ist der dann haltbar?
Pasteurisiert, was kaum Qualitätseinflüsse hat,
ja,
1,5 Jahre.
Nee.
Doch, wirklich, das ist cool. Das ist ein richtig gutes Lebensmittel. Und wenn wir heute über Zutatenlisten sprechen, du guckst auf unsere, mhm, dann steht da drauf, Rogen und Salz. Das ist richtig cool. Und es gibt ja diese Nutritional Scores da, wo du...
Genau,
wo
du, ja, ja.
Da hätten wir locker eine A oder ein B, wenn unser Salzgehalt nicht so hoch wäre. Wir müssen ja mit 3,5 bis 4% salzen, damit wir die Haltbarkeit hinkriegen. Mhm. Aber ich sag immer, lass das Salz weg in dem Kaviar, da sind wir wieder. Für mich ist der Kaviar das Salz, das die Würze. Das, das ja, uns hat mal ein schöner Journalist gesagt, schön war er auch, aber ein guter. Und der hat gesagt, Kaviar ist das schönste Gewürz der Meere. Da hat er auch recht. Und das ist eben so.
Ja.
Denke ich mal an eine Avocado. Ja, wenn ich hier in der Firma Hunger habe, nichts zu essen und habe meine Avocado in der Schublade, schneide ich in der Mitte durch, nehme das Kernchen raus, fülle diese Lücke auf mit Forellenkaviar und habe ich einen mega gesunden Snack.
Mhm.
Die Avocado reduziert mein Salzgehalt. Und da habe ich, glaube ich, wirklich, wenn ich das mal so zusammen nutritionmäßig addieren würde, habe ich da, glaube ich, einen mega gesunden Snack. Und das ist das Geile an Kaviar.
Weißt du, dann
das
bleibt man so easy, schlank wie Markus Rösch. Jetzt hier vor mir stehen.
Genau,
ein drahtiger
Typ. Ein drahtiger, junger Mann. Ja. So. Und, und diese Kaviar-Welt, diese Malosol-Welt im Trendbereich, die geht los bei Forellenkaviar, Saiblingskaviar, Maräne, Leurom, Hecht, Keter, Lachs, Kaviar, verschiedene, mhm, Qualitäten. Lachs ist so das Letzte und der Hecht, die noch aus Wildfang kommen.
Ja.
Auch Saibling, Forelle wird schon in Aquakultur geerntet, auch schon lange. Die sind teilweise ASC-zertifiziert, ob man den Scheiß nun mag oder nicht. Das ist Ansichtssache, ich stehe ja nicht so drauf, aber es soll jedenfalls für Nachhaltigkeit stehen.
Aber das, was ihr aus der Lüneburger Heide bekommt, ist Top-Zeug.
Ja, das, ja, ist Top-Zeug, das ist sogar ASC-zertifiziert. Mhm. Aber wenn wir über Regionalität sprechen und darüber, dass wir ein Produkt kreieren wollen, das wirklich wenig Kilometer auf dem Kreuz hat, dann kommt unser Rogen aus der Heide, unser Salz kommt von Papel, von Sylt,
mhm,
und wir führen das zusammen in Dithmarschen.
Okay.
Cooler und regionaler kann ein Produkt, nee, nicht sein. Ne?
Du bist dann ja Luftlinie jeweils unter 100 Kilometer.
Ja, du hast 80 und 80, naja, ja, von Sylt ein bisschen länger und wir auch noch so. Also das ist wirklich ein Produkt, das da im Optimum produziert wird. Und wir kamen ja über den Preis dahin, mhm, und solche Sachen kaufst du in einer sehr guten Qualität. Mittlerweile sind wir auch im Handel ganz gut vertreten. Kaufst du sowas zwischen 10 und 15 Euro 100 Gramm. Und ja. 100 Gramm ist schon richtig viel. Du kannst viel mitmachen. Eine Pasta mit oder einfach ein Toastbrot oder die Avocado, die ich eben ansprach, kannst du nicht viel mitmachen. Und im Störkaviar-Bereich, da wird es natürlich dann so ein bisschen anders.
Ja.
Und da ist die Geschmackswelt natürlich auch noch wieder, die ist auch im Trend-Kaviar-Bereich schon richtig, richtig cool und weitreichend, aber die ist im Störkaviar-Bereich dann nochmal irgendwie komplexer und abwechslungsreicher. Und da liegst du dann, das habe ich immer so gesagt, das ist eine alte Regel von früher. Vater hat auch immer gesagt, ein guter Verkaufspreis im Retail an den Endverbraucher ist Gramm ne Mark.
Gramm ne Mark.
Gramm ne Mark und heute Gramm ein Euro.
Ja.
Und das ist aber trotzdem.
Aber Gramm ist Gramm geblieben.
Gramm ist Gramm geblieben. Ja, aber wir haben ja auch ein bisschen Inflation dazwischen gehabt. So, und Gramm ist Gramm geblieben, genau. Und Gramm Euro. Und das ist auch heute so, was wir schon anbieten können. Ein Kaviar vom sogenannten Weißen Stör. Kommt aus einer deutschen Aquakultur, mit der wir sehr gerne zusammenarbeiten. Auch wieder kurze Wege. Salz kommt auch wieder von Pape. Geiles Produkt, lecker. Ich sage mal Beluga für jeden Tag. Ja, schmeckt, sieht aus wie Beluga, schmeckt fast wie Beluga. Kommen wir da bestimmt nachher nochmal ins Detail.
Bitte, ja, weil ich komme nämlich gleich nochmal auf die Unterschiede. Also wie gehe ich da als Laie ran? Ja. Und wie finde ich eigentlich raus, was gut ist für mich? Was ich denn mag? Ich würde ja immer sagen, ich fange mal bei oberstem Regal an runter. Wahrscheinlich muss ich andersrum gehen.
Ich würde andersrum gehen. Ich würde sowas, also das ist auch meine Erkenntnis bis in die höchsten, das nimmt mir hoffentlich keiner übel, bis in die höchsten Gaumen hinein, leitet dann doch die Kohle oder der Preis ziemlich den Geschmackssinn, ne? Und wir machen immer die Erfahrung, wenn wir neben die Sorten die Preisschilder stellen, dann entspricht das Ranking relativ häufig auch der preislichen Chronologie. Ne?
Okay, verstehe.
Und das machen wir immer anders. Wir machen immer Blind Tastings. Und da gibt es natürlich Favoriten, aber die Rankings sind immer unterschiedlich.
Mhm.
Und sie sind dann noch unterschiedlicher, wenn wir dabei sind und wenn wir den Kunden oder den Leuten, die das probieren, auch ein bisschen so unsere Erfahrung der Geschmackswelt mitgeben. Das ist wie bei mir, ich habe keine Ahnung von Wein. Und ich bin auch so einer, wenn ich eine gute Buddel Wein verschenken muss, dann gehe ich im Regal natürlich an die rechte Seite, weil ich denke, da stehen die Besseren. Und irre mich wahrscheinlich auch total häufig.
Kann sein,
ich denke, was hat der mir da für einen Scheiß gekauft? Aber auch ein guter Weinkenner kann mir natürlich einen Wein, den ich zuerst nicht erkenne, schon näher bringen, wenn ich weiß, worauf ich achten muss. Und das ist beim Kaviar genauso. Und was mir beim Kaviar halt fehlt, ist die Offenheit der Leute, so ein bisschen darauf einzugehen, wofür ich den Kaviar esse, wozu ich den Kaviar esse.
Das wollte ich gerade sagen. Du brauchst ja auch so ein bisschen die Beziehung. Ne? Wofür setze ich den eigentlich ein?
Genau,
das ist der Punkt. Wo du sagst, meinetwegen, da ist es relativ egal, welchen du nimmst. Und da hat er eine ganz andere Bedeutung. Da musst du eben schauen, dass du den und den nimmst.
Ja, genau. Also entweder das oder natürlich auch... wie soll ich sagen? Also man trinkt ja auch nicht jeden Tag einen Dompi. Ja, es tut ja manchmal auch ein vernünftiger
Champagner. Ja, mein Domperion übrigens.
Ja.
So, das war die Kurzform für den, der ganz schnell was braucht und bestellt. Bring mir mal einen Dompi, bitte.
Ja, genau. Also man trinkt ja auch mal eine normale Buddelsekt. Und genauso ist es beim Kaviar auch. Und dann ist der Anlass auch ganz entscheidend. Also wenn wir uns schlechtes HSV-Spiel gut essen wollen, dann nehmen wir 500 Gramm mittelpreisigen Kaviar mit einem vernünftigen Baguette und einem Buddel Bier. Dann kommt es auf die Menge an und nicht so sehr auf die Qualität. Wobei ich eben sagen muss...
Da muss beim HSV aber relativ viel.
Viel. Deswegen bin ich HSV-Fan, damit ich ordentlich Kaviar esse. Weißt du? Auf jeden
Fall. Hier lernt man wieder richtig was beim Food Talker.
Ja, genau.
Also und alle, die so einen Verein haben wie wir hier in Hamburg, wo es nicht immer ganz viel Spaß macht,
nein.
Wisst ihr, was ihr zu euch nehmen sollt dann.
Ja. Nee, und das ist in der Tat beim Kaviar so, dass es nicht schlecht und gut gibt. Ne? Also das ist wirklich nicht richtig. Es gibt einmal das Budget, das dir deine Welt erschließt. Ja, es bringt ja niemandem was, wenn ich ihm viel von Beluga-Kaviar erzähle, der heute immer noch 4 Scheine das Kilo kostet und der hat ein Budget von 50 Euro. Ja, dann ist er da falsch. Dann
sagen wir,
am Ende kriegst
du
10 Gramm und jeder kriegt einen Löffel und in die Hände klatschen. Dann sind wir wie beim alten Klischee Kaviar, weißt du? Ein Löffel Kaviar in die Augen gucken und sagen, geiles Essen, wir warten jetzt auf Weihnachten. Wenn jemand 50 Euro hat, dann würde ich zu meinem Black Selection gehen, vom Weißen Stör, putzige Kombination, Black Selection, Weißer Stör.
Da hat sich da einer was bei gedacht.
Nee, eben nicht. Das kommt mir dann immer
oder erst nicht in den weit Sinn, genug
wenn ich
gedacht.
Erzähle. Nicht weit genug gedacht.
Ja, aber die Story ist gut.
Die Story ist gut, genau. Nee, und dann hast du für 50 Euro, 50 Gramm Kaviar und Teller und kannst dir da zum Beispiel zu zweit ein Kartoffelpüree mit dem Spiegelei machen und knatterst da 25 Gramm pro Portion rauf.
Und da hast du... Wäre das so ein Einsteiger für dich? So ein Kartoffelpüree mit dem Spiegelei und Kaviar drauf?
Das ist für mich fast Lebensgrundlage. Das ist lecker. Das ist wirklich lecker. Das ist, also erstmal kann ich nicht kochen. Deswegen bin ich Kaviarhändler geworden. Deswegen bin ich Kaviarhändler geworden. Essen aus der Dose, weißt du?
Essen aus der Dose und du kennst natürlich ein paar Köche. Da kommen wir aber auch gleich noch drauf.
Die können das auch gut und die machen das.
Und da bist du auch manchmal auch ganz gerne.
Da bin ich sehr gerne.
Auch gern gesehen.
Das weiß ich nicht, da musst du die fragen. Aber also wir gehen da jedenfalls gerne hin. Natürlich schätze ich das sehr, wie die mit dem Produkt umgehen und was die daraus zaubern und in was für einen Kontext die setzen. Und bei den meisten ist es ja auch in der Tat so, dass. Wir hatten gerade am Wochenende ein Erlebnis, das war wieder brillant, wo dieser Kaviar dann wirklich der Akzent ist, der noch das besondere i-Tüpfelchen dann gibt. Ne? Also das ist schon ganz cool. Aber für mich im Hausgebrauch ist es dann eher so diese klassischen Garnituren, die gut passen mit Pasta, schon wieder ein bisschen aufwendiger, aber ein gutes Stück Brot mit einer gut leckeren Butter oder hier, wie gesagt, ein Kartoffelpüree mit oder ein Filetsteak in Scheiben geschnitten, da wird es dann schon wieder so ein bisschen luxuriöser, aber trotzdem.
Aber man kann ganz basic starten, so wie ihr das ja auch macht. Ich habe nämlich von euch gesehen, in der Puzzlebar, glaube ich, zuerst, dass ihr habt so ein kleines Döschen Kaviar dann oder Gläschen, dann habt ihr dazu Creme Fraiche und
Forellenkaviar.
Ja, und was gibt's dazu? Da irgendwie
Chips
gibt's dazu.
Und das ist, weißt du,
das ist ja auch, ich meine, das ist, muss ich mal sagen, das ist immer cleveres Marketing, ja?
Ja, das
und danke Packaging.
Danke schön. Ja, das ist erstmal das. Es ist vor allen Dingen habe ich mir vor 3-4 Jahren mal ausgedacht. Da haben wir auch einen Produzenten für Kartoffelchips gefunden, der diese kleinen Mengen macht für uns.
Mhm. Ohne Salz eigentlich? Ich weiß gar nicht.
Mit Sylter-Salz.
Sylter-Salz, aber wenig, ne? Weil das Salz ist ja schon da.
Ja, genau. Aber deswegen, also ernährungsphysiologisch ist das kein Burner. Du hast das Salz von dem Dings, aber jetzt lassen wir das mal zur Seite. Trinken erst noch ein Bier.
Ja.
Und, aber das schmeckt einfach lecker. Und wir haben das damals gemacht, weil, ich sag mal, bis vor 10 Jahren, das lockert sich so ein bisschen. Und deswegen haben wir auch, als ich die Firma von Vater übernommen habe, haben wir unseren Fokus auch auf diese Trend-Kaviar-Sachen gesetzt. Mhm. Weil das Wort Kaviar ist irgendwie Fluch und Heil. Ja? Also irgendwie finden die Leute das geil, das Kaviar luxuriös und so. Aber auf der anderen Seite hemmt das die Leute. Ja?
Es gibt so eine extreme Hemmschwelle.
Ja,
ne?
Total.
Weil du kannst damit auch nicht so richtig umgehen. Aber da gibt's doch auch die sagen, mach ich nicht. Kaviar mag ich überhaupt nicht, ohne ihn auch probiert zu haben, oder?
Das ist das, was mich dann immer wirklich stört. Und das ist meistens so ein bisschen, meiner Ansicht nach, so ein bisschen so ein Selbstschutz, dass man, eigentlich würde man lieber sagen müssen, mir ist das zu teuer. Und das ist das Doofe. Weißt du, das geht los, wenn du mit Kunden im Handel sprichst. Die sagen dann, wollen wir nicht mal Aktion mit Kaviar unterm Jahr machen. Der Kaviar ist nur für Weihnachten. Mhm. Für einen Forellenkaviar, der im Retail 4 Euro kostet. Das ist totaler Blödsinn. Ja, also man müsste doch im Gegenteil, wenn es jetzt geile Kartoffeln gibt oder guten Spargel gibt, müsste man auch mal sagen, neue Kartoffeln, Forellenkaviar und so. Ja, also Pellkartoffeln mit Schmand und Forellenkaviar. Geiles Rezept, mega gesund, easy. Und aber kommt keiner drauf, weil die Leute dann sagen, Kaviar ist nur was für Weihnachten. Das ist natürlich Quatsch und deswegen haben wir uns diese Sache mit den Chips ausgedacht und das kommt mega gut an und die Leute freuen sich darüber und darüber kriegen wir auch gutes Feedback.
So führst du die Leute auch ran.
Nicht? So führst du die Leute an. Und dann ist Kaviar einfach wieder easy und relaxed, weißt du? Ja. Und die Leute kriegen ja auch beim Wort Mercedes keine Schweißperlen auf der Stirn. Es gibt eine A-Klasse und es gibt Maybach, ja? Und alle sind in guter Qualität.
Aber du weißt ja, wie lange das in den Köpfen festhängt und wie lange es dauert, bis das weg ist,
langer
oder?
Langer Weg, in
oder?
Der Tat, ja.
Der
langer
dauert
Weg.
Meistens mal eine Generation.
Bis ja, genau. Aber die haben wir ganz gut im Griff.
Mir fällt jetzt gerade noch so ein, ich glaube, weil wir gerade davon sprachen, dass so Leute auch so vielleicht fast eine Aversion oder zumindest Ressentiments gegenüber Kaviar
das
haben.
Das Wort ist besser.
Ressentiments, ja. Nee, einiges, es gibt Aversion hast du gegen Austern, aber nicht gegen Kaviar.
Ja.
Da hast du vielleicht eine Antipathie oder Ressentiments.
Ja, zu viel Respekt. Ja.
Aber wir alle kennen noch damals, oder ich kenne das zumindest, dass man früher, wenn man in Ost-Berlin war, ich bin ja auch so alt, und Kaviar da gekauft hat irgendwo, und man dieses vertrocknete Zeug dann bekommen hat, der dann irgendwie so eingetrocknet war.
Ja. Also diese Geschichten sind ja aus der Zeit, als Kaviar noch geschmuggelt wurde. Und das Thema damals, von dem du gerade redest, als mit 40er...
Willst du noch mehr?
Oder? Nee, als mit 40er. Das war ja noch in den Zeiten, als der Kaviar nicht nur geschmuggelt wurde. Das kommt ja aus den Zeiten, als irgendwelche Russen wirklich überlagertes Zeug da reingepackt haben oder auch die Kasachen oder so. Das ist perdu, sowas gibt es nicht mehr. Und überlagertes Zeug, das wirklich zu alt geworden ist, sowas haben wir nicht mehr. Also wir haben ja wirklich heute eine Situation, wo der Kaviar, das ist ja seit 2005 so, aus Russland, 2008 aus Iran, dass es keinen Kaviar mehr aus dem Kaspischen Meer gibt. Das kommt alles aus Aquakulturen mit geringen Ausnahmen. Es gibt ein bisschen was in Amerika, das wild gefangen wird. Es kommt alles aus Aquakultur. Und wenn man sich vorstellt, dass in den besten Zeiten des Kaviarhandels 300, 400 Tonnen Kaviar in die westliche Welt verschickt wurden und heute werden in Aquakulturen westlich in so 200 bis 400 Tonnen Kaviar produziert schon wieder, dann haben wir keine Überproduktion mehr. Wir sind das erste Mal in diesem Jahr in der Situation, wo wir wirklich unseren Kaviar suchen müssen. Ja? Also wir müssen wirklich so ein bisschen haushalten mit dem Produkt, was ich total gut finde. Ja? Also wir hatten mal am Anfang des Zuchtkavis, als das noch nicht so populär war, gab es davon zu viel.
Okay.
Qualität war noch nicht so gut, Renommee war nicht gut und die Leute hatten keinen Bock drauf. Und dann gab es irgendwie so vor 4, 5 Jahren gab es eine Trendwende und immer mehr Leute sind drauf angesprochen. Du siehst ja heute in jedem Gourmetblatt, in jedem Foodmagazin siehst du einen Artikel über Kaviar oder ein Rezept mit Kaviar. Du, diese Social Media, wie viel wird da über Kaviar kommuniziert?
Oder in der Hochküche hast du ja überall irgendwo Kaviar. Kaviar in einem Gang mit dabei oder ob es in den Aperos ist, aber irgendwo wird ein bisschen Kaviar verarbeitet.
Genau, das stimmt, und es ist eben auch nicht mehr so, wie es damals in der schlechten Zeit war, dass es so homöopathisch in einzelnen Eiern über das Gericht fliegt, sondern es wird in wahrnehmbaren Portionen gereicht. Mhm. Aus Kaviar, also ich könnten die noch größer sein, aber
ich erinnere daran, dass ihr ja gar nicht mehr, dass es ja Zuteilung gibt im Moment.
Da komme ich gleich noch. Aber in der Tat finde ich eine größere Portion ist Kaviar schön, aber du brauchst schon so ein bisschen. Wie bei Trüffel, du brauchst ja auch so ein bisschen, um das wahrnehmen zu können. Homöopathisch soll das schon nicht gereicht werden. Und nur das Wort Kaviar allein auf der Karte genügt ja nicht, um ein Gericht Kaviargang sein zu lassen. Es muss schon eine schöne Portion sein. Und das ermöglicht das heute wieder. Nur mit dieser Zunahme haben, glaube ich, viele nicht gerechnet. Und dann kommt es auch dazu, dass in dem Corona-Jahr, das hat ja die Gastronomie desaströs betroffen. Und insofern haben natürlich vor dem Hintergrund viele Züchter auch ihre Ernten eingestellt oder zurückgestellt. Und beim Stör ist es eben, das ist ein komplexes Vieh. Da kannst du nicht sagen, also heute mache ich nicht. Ich mache dich in 4 Wochen fertig oder 4 Monaten. Wenn die nicht geschlachtet werden, dann resorbieren die, dann leichen die ab sozusagen. Und dann brauchen sie den nächsten Zyklus, den sie erreichen müssen, um Kaviar wieder aufzubauen. Das heißt, das dauert eine ganze Zeit und da fehlt ein ganz schöner Ernteschub, um die Nachfrage zu bedienen. Und das kriegen wir heute mit. Und ich finde das ehrlich gesagt, ich finde Knappheit ganz cool, ehrlich gesagt. Mhm. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du von einem Produkt zu viel hast. Und da kommen jetzt tatsächlich zwei Dinge zusammen. Einmal die Knappheit durch die Produktion und dann die immer weiter gestiegene Nachfrage.
Naja gut, aber das heißt ja für euch, ihr müsst dann natürlich auch mit euren Lieferanten, mit euren Produzenten ganz eng sein.
Sind wir in der Tat auch. Und es gibt auf der Welt sicherlich so, ich weiß das gar nicht so genau, 70, 80, 90, keine Ahnung, verschiedene Zuchtbetriebe. Viele davon sind auch
mehr
groß.
Sind das nicht?
Nö, ich würde nicht sagen. Vielleicht sind das dann noch hier und da ein paar kleinere, aber ich kann mir nicht so, müsste man mal da jemanden fragen, der sich besser auskennt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so viel mehr sind. Ja? Mhm. Also jedenfalls, ich zähle jetzt keinen dazu, der 2 Störe schwimmen hat und sein Kaviar macht, aber ich glaube, vielleicht ist da 80, 90 sogar ein bisschen viel. Ja?
Ach,
ja, das ist nicht so viel. Dann gibt es natürlich verschiedene Auswahlkriterien, nach denen du suchen kannst. Und bei uns steht natürlich die Qualität im Mittelpunkt, aber zunehmend auch Regionalität. Und aus diesen beiden Dingern hat sich eigentlich so unsere Selektion generiert und die Nachfrage unserer großen Kunden. Also, um deiner Frage zuvorzukommen, wir kaufen aus Frankreich, weil es da einen sehr, sehr guten Kaviar gibt. Aus der Urwurzel der Aquakultur für Stör, habe ich jetzt gesagt, in der Gironde. Und da ist ein Geschäftspartner von mir ansässig, der wie ich aus einer, wenn ich das so sagen darf, Kaviar-Familie stammt und der echt Ahnung von Kaviar hat und der ein hervorragendes Produkt produziert. Dann haben wir China im Sortiment. Der größte Produzent für Kaviar mittlerweile auf der ganzen Welt.
Okay.
Bestimmt 25% des gesamten Kaviar Budgets wird von denen produziert. Und da gibt es einen, von dem wir mit einem deutschen Partner zusammen den Kaviar importieren, der auch sehr gut ist, mit dem wir eine deutsche Airline beliefern. ja, die uns da den nötigen
Also man kann hier auch Namen nennen, wenn man möchte. Wenn
nee, machen wir nicht. So viel gibt es ja nicht. Und das erzähle ich auch nur deswegen, weil man sich vorstellen kann, wenn man China hört, denkt man Qualität und Sauberkeit und Umwelt und so. So eine Airline würde sowas nicht auf die Karte schreiben, ja, wenn das nicht hundertprozentig sichergestellt ist. Und natürlich auch durch zahlreiche Untersuchungen viel zu viel aus meiner Sicht, weil es ein Schweinegeld kostet. Aber hundertprozentig sichergestellt, dass es sauber ist. Dann haben wir einen sehr, sehr geilen, ich will das Wort benutzen, Produzenten in Italien,
okay,
der uns einen traumhaften Beluga produziert. Den habe ich, und das ist schon ein schönes Beispiel dafür, wie das so manchmal geht, den habe ich vom Jahr kennengelernt. Und dann habe ich den Kaviar probiert und den habe ich vorher noch nie gesehen. So kann es eben auch gehen. Ja, du kennst die Typen alle nicht. Aber der da ein Beluga, der war butterig, cremig, mild, reinschmeckend, weißt du, das war...
Verkosten wir eigentlich gleich noch?
Aber den, da musst du nächste Woche Montag kommen, da sind wir wirklich ausverkauft. Ja. Aber das Interessante ist, bei dem habe ich das so gemacht, der hatte einen Brutstock von Beluga-Stören, die ich mir jetzt gekauft habe und die mir für 5 Jahre jetzt so 300-400 Kilo Beluga aus dieser Farm sichern. Das ist schon eine ganze Menge.
Okay. So läuft das dann doch schon, dass du da auch sicher gehen kannst, dass du den auch wirklich bekommst?
Doch, das will ich. Wenn ich sicher bin, dass das Wasser in der Farm gut ist und dass sie wissen, wie man das produziert, das ist schon wichtig, das Know-how, wie man die aus den Störeiern, aus dem rogen Kaviar macht. Das ist schon gut, wenn man da jemanden hat, und das sichere ich mir dann schon. Mhm. Also wenn da irgendeiner merkt, dass wir damit Erfolg haben, das merkt man schon, weil so 400 Kilo Beluga verkaufen im Jahr, das musst du schon machen. Das ist ja dann doch schon ein teures Produkt, aber jemand, der Kaviar mag und der das probiert, der kauft das wieder, weil ist ein Genuss.
Ja.
So, mit denen machen wir viel. Dann haben wir noch so eine kleine Farm in Israel. Mit denen habe ich vor 2012 angefangen und da halte ich eigentlich meine Treue so aus Loyalität noch. Und unser Fokus schlägt natürlich ganz klar in Deutschland bei einer Farm in der Rhön. Und da gibt es sehr guten Kaviar. Und da haben wir eben auch die Möglichkeit, selber an der Produktion teilzunehmen, unseren Kaviar.
Da könnt ihr einwirken. Ja,
da wirken wir ein.
Okay.
Holen unser Salz aus der Ostsee oder aus der Nordsee, schicken das hin, produzieren uns Kaviar und göttlich.
Da schickt ihr das Salz selber hin.
Genau.
Also sagt, das soll verwendet werden.
Das soll verwendet werden,
genau. Also da greift ihr schon in den Produktionsprozess ein.
Soweit wir dürfen schon.
Ja.
Also da musst du natürlich ein gewisses Volumen produzieren. Aber das ist auch in beider Sinne, weißt du. Also es ist im Kaviarhandel, wie in jedem Geschäft, ist einfach Kontinuität total wichtig. Du musst dich auf deinen Lieferanten oder der Lieferant muss sich auch auf seinen Kunden verlassen können. Ja, also da müssen wir gegenseitig zueinander stehen, wenn wir uns Zusagen geben, weil das, was wir da abnehmen, kann er nicht einfach woanders verkaufen. Und genauso weiß er eben auch, dass die Qualitäten, die wir aus der Farm beziehen, unbedingt gut sein müssen. Sonst haut das nicht hin, ne?
Man merkt ja, bei dir ist ja Kaviar, kommt ja aus jeder Pore. Ne? Du lebst Kaviar wirklich. Ich meine, du bist damit aufgewachsen.
Ja.
Dritte Generation, haben wir eben gesagt. Mhm. War denn eigentlich für dich immer klar, dass du das weitermachst?
Doch.
Ja?
Doch, das war ja anders als heute. Also, wir waren damals, als ich das übernommen habe, waren wir hier an der Schmeierstraße, wo du gerade sitzt, waren wir 8 Leute, 4 im Lager, 4 im Büro, und haben 20 Tonnen Kaviar verkauft, Störkaviar und vielleicht 10 Tonnen Trendkaviar.
Muss man sich aber auch mal vorstellen, ne? 20
mein
Tonnen.
Mein Vater hat in der besten Zeit, als ich in die Firma kam, haben wir 80 Tonnen Störkaviar verkauft, aus dem Bildfang. Als ich damals in die Firma kam, da war das war so schön übersichtlich und das war wirklich noch viel nativer, als das heute ist. Ja, das war Kaviarhandel pur. Du kanntest jeden Kunden, jeden Großkunden, du kanntest jeden Lieferanten, du kanntest jeden Produzenten auf der Welt. Du hast keinen Taschenrechner gebraucht, deine Kalkulation ging so schräg über den Daumen und das war eine ganz geile Zeit.
Da hat sich schon einiges getan.
Ja, da hat sich schon einiges getan und jetzt ist es anders. Jetzt sind wir 50 Leute an 2 Standorten.
Wow.
Ja. Und machen 500 Tonnen Kaviar fast, ne? Also 15, 16 Tonnen Stör und 450 Tonnen von einem anderen Zeug. Mit IFS-Zertifizierung, das ist so ein International Food Standard, das ist ein ziemlich robustes Ding. Wir haben 3 Leute in der Qualitätssicherung sitzen und so. Also das ist eine ganz andere Baustelle, die das heute geworden ist. Und
hat sich viel getan, totaler Wandel also.
Totaler Wandel, genau. Und am Ende des Tages zum Guten und auf die Frage, ob ich immer das Geschäft machen wollte, ganz klar, wollte ich immer machen. Hat sich und die Spannung, die wir heute haben, die da drin ist, die ist halt auch cool, ja. Also es gab Zeiten, die waren nervig, in Zeiten, wo du nicht wusstest, wie es weitergeht, ob es weitergeht, das war ja tatsächlich auch mal die Frage. Aber heute mit dieser neuen Ausrichtung, mit unserem neuen
Restaurant. Ja, ihr verändert euch ja total, nicht? Wollte ich gerade sagen. Total, ja. Ihr macht jetzt das erste Mal ein eigenes Restaurant auf.
Genau, Bar würde ich eher sagen.
Eine Bar, Kaviar Bar.
Ja, das okay. Perlo Sol.
Wie heißt das?
Perlo Sol.
Okay.
Kaviar Bar in Berlin,
ja.
Im KDW. Und da haben wir natürlich mega Bock drauf, weil wir mit unseren gastronomischen Kunden natürlich in der Regel allerhöchste Küche repräsentiert sehen. Und das ist wahnsinnig, das wollen wir auch. Weiß ich nicht, ob wir das erreichen wollen. Das können wir wahrscheinlich gar nicht erreichen. Aber wir wollen in der Perlo Sol Bar wollen wir auch die Einfachheit des Kaviars zeigen. Wir wollen den Kunden vor allen Dingen zeigen, dass man eben nicht 1, 2, 3 Sterne essen gehen muss, um Kaviar zu genießen, sondern dass man das auch im Hausgebrauch ganz gut umsetzen kann. Und das wollen wir da versuchen umzusetzen und natürlich auch die Kunden an die Vielfalt des Kaviars heranführen. Ne?
Was ja ein total spannendes Projekt ist,
jo,
oder?
Jo.
Also,
mega.
War das so ein Traum von dir, dass ihr gesagt habt, das müssen wir mal machen?
Ja, irgendwann? Das war immer in der Tat immer ein Traum und ich habe das dann aber immer verworfen, weil ich an vielen Projekten von Mitbewerbern gesehen habe, dass das einfach echt ein schwieriges Projekt ist. Insbesondere dann, wenn du die Kunden in dein Restaurant bringen musst.
Mhm.
Und das ist natürlich der große Unterschied im KDW.
Klar.
Die laufen da rum. Das KDW ist ja wahrscheinlich allen ein Begriff dir sowieso. Und wenn du in Prime Times da oben durch die Gegend läufst, findest du keinen freien Barhocker. Also die Leute werden im Zweifel, wenn sie uns nicht hoffentlich sowieso suchen, bei uns landen. Und sonst hätte ich sowas nicht gemacht, weil das weiß ja auch jeder, ein gastronomisches Projekt, das nicht funktioniert, kostet auch viel Kohle. Und die Hobby nicht und die will ich auch nicht ausgeben. Ne? Und deswegen ist das jetzt da so die ziemlich perfekte Location, um uns das mal als Basis, als Plattform der noch besseren Kommunikation über unser Produkt und über unsere Firma zu etablieren.
Haben wir schon gesagt, wann Eröffnung ist?
Ja, das haben wir noch nicht gesagt. Das wird so irgendwann...
vor Weihnachten.
Vor Weihnachten in jedem Fall. Wir sind da so auf gutem Berliner Flughafenniveau und verschieben immer in die Zukunft. Aber wir peilen jetzt in der Tat Ende November, Anfang Dezember an.
Und suchen noch Servicekräfte.
Und suchen noch Servicekräfte.
Sagt ja. Er jetzt zum zweiten Mal, da scheint wirklich dringender Bedarf zu sein. Ja, also genau. Es wird noch, wo darf man sich bewerben? Servicekräfte werden dringend gesucht.
Ja, über dich, ne? Oder wie geht das?
Die melden sich schön bei euch.
Bei uns, ja, die melden sich bei uns.
Okay, also einfach bei Aki melden, ja, und genau, dann geht Aki das los.
Ist gut,
ja. Und Küche ist Küche besetzt?
Küche ist dicht, sehr gut besetzt.
Darf man Namen nennen?
Stefan Krogmann
ist ein Begriff.
Ja,
der ist ja schon, in einigen feinen Häusern gewesen.
Der ist in einigen feinen Häusern gewesen. Da haben wir uns unglaublich gefreut, dass der sich dahin begibt, weil es natürlich für einen, ich weiß nicht, wie man es nennt, dekorierten Koch oder so, wahrscheinlich eine Umstellung ist, in einer kleinen Küche zu arbeiten, die auch noch sehr präsent ist für alle Menschen und eben auch in einer Baratmosphäre wahrscheinlich nicht die Entfaltungskraft eines Küchenchefs in einem gastronomischen Betrieb oder herkömmlichen Form bietet. Aber ich glaube schon, diese Kommunikation mit den Kunden und das Projekt Kaviar zu, ich sage mal so ein bisschen demokratisieren, ist Blödsinn, ja, aber ein bisschen nahbarer zu machen, noch nahbarer zu machen.
Ja.
Ich muss mich da auch, das kann schon echt cool sein. Und die Kommunikation, der direkte Kontakt mit dem Gast ist da, glaube ich, so das A und O da oben. Das wird richtig spannend. Wir haben auch bewusst keine Tischkonstellation gewählt, sondern wir haben eine Barkonstellation gewählt und finde ich auch echt eine super geniale Umsetzung. Wir wollen im Kontakt mit den Gästen sein, ja. Und wenn die vielleicht fragende Augen zum Thema Kaviar haben, wollen wir das entdecken und sehen und wollen gleich einschreiten und nicht dazu.
Aber da gibt es auch schon was für den Einsteiger dann.
Da gibt es alles. Es gibt sogar vegetarischen Kaviar. Wir haben ja vegetarische Qualitäten, ja.
Nee, das erzähl mal.
Wir aus Seeigen.
Ja.
Aus Seeigen, ja.
Ist das ein Trend oder ist das
ein Trend?
Ist das ein großer Trend?
Ja? Großer Trend, ja.
Ja, okay.
Großer Trend und dann kann man sich natürlich trefflich darüber streiten, ob das Kaviar ist. Natürlich ist es kein Kaviar, es ist ein Kaviar-Ersatzprodukt. Aber man kann sich auch trefflich darüber streiten, ob es eine vegetarische Wurst geben muss oder einen vegetarischen Burger oder so. Das will ich gar nicht kommentieren, aber die Möglichkeit, ein solches Produkt anzubieten und Würze über den Weg in ein Gericht zu bekommen, ist total adäquat. Und wir merken das ja in unseren Verkäufen. Das ist ein Produkt, das immer mehr von Bedeutung hat.
Können wir den gleich auch probieren? Ne? Oder ist der auch ausverkauft?
Nein, der ist in der Tat nicht ausverkauft. Der ist natürlich auch immer vorhanden. Ne? Das ist ein Produkt, das natürlich kreiert wird nach einem bestimmten Verfahren.
Ja, klar. Deswegen. Habt ihr da auch mitgewirkt oder ist
es ein Partner, der uns schon lange begleitet und ich habe dem am Anfang stand ich dem sehr kritisch gegenüber und der hat am Anfang den Fehler gemacht, das ist schon lange her, das ist bestimmt 15 Jahre her, als ich ihn das erste Mal getroffen habe. Und da war er relativ enttäuscht über meinen Kommentar, weil er zeigte mir damals sein erstes Produkt und sagte, Markus, schmeckt das nicht wie Beluga? Und ich habe gesagt, nee, er schmeckt richtig schlecht. Ich habe ein anderes Wort benutzt, aber seine Frau...
Aber fing auch mit SCH an.
Mit SCH, ja, genau. Seine Frau stand auf und ging und wir haben uns dann 5 Jahre nicht gesprochen. Das Problem ist an dem Produkt, wir wollen ja nicht Kaviar ersetzen oder so. Mhm. Wir wollen auch nicht, ich will keinem sagen, dass das Zeug wie Beluga schmeckt oder wie. Das ist echt eine andere Geschichte, aber wer Lust hat, sich im veganen oder vegetarischen Bereich in dieser Situation, in dieser Richtung zu orientieren, der findet da ein geniales Produkt. Und wir haben da, das kannst du über Food Additives kannst du das ganz gut steuern und dann kriegst du da eine Vielfalt hin, die manche Leute mögen. Ich sag ganz ehrlich, mein Lieblingsprodukt ist das nicht. Aber
genau. Das ist ja einfach ein Additiv, das man da dabei haben muss und so ändert sich das halt, nicht? Also so wie ihr wahrscheinlich auch vor 40 Jahren nicht gesagt habt, dass ihr so viel Trend-Kaviar-Produkte haben werdet.
Oder Aquakultur-Kaviar ins
Programm. Ich habe aber da trotzdem noch mal eine Frage. Jetzt bei den Stören, ne? Bei den Aquakultur-Stören, wie werden die denn danach weiter genutzt? Was wird mit denen gemacht?
Die werden natürlich werden die genutzt, aber sie werden in der Tat, das ist mal die Frage, werden die getötet oder werden sie nicht getötet? Die werden getötet.
Klar.
Und es gibt ja immer mal wieder...
Gab es nicht damals noch diese Reißverschluss?
Reißverschluss gab es und es gab diese Abstreiferei. Und diese Reißverschlussgeschichte, womit du meinst, dass die Störe geöffnet werden und dann wird der Rogen entnommen und dann wird sie wieder zugenäht.
Ja.
Das kann man sich natürlich vorstellen, dass das totaler Scheißdreck ist.
Aber das gab doch mal, das ging doch mal so durch alle Gazetten vor vielen, vielen Jahren.
Ja, aber vor weniger vielen Jahren ging noch mal durch die Gazetten, dass vor allen Dingen die Tiere abgestreift werden.
Ja.
Und dazu musst du aber, soweit ich das weiß, und da bin ich ziemlich sicher, musst du die Störweibchen mit Hormonen indizieren, dass sie den Rogen abgeben. Und Hormone zur Lebensmittelgewinnung sind in Deutschland verboten. Abgesehen davon ist es natürlich auch für die Störweibchen nicht besonders schön, diese Prozedur über sich ergehen zu lassen. So, und wir sind ganz klare Verfechter, weil das Produkt, das Rohprodukt Kaviar, was aus dem Stör gewonnen wird, wird besser, wenn man den richtigen Zeitpunkt, das kann man durch Sonographie erkennen, der Rogenreife im Leib des Störes erkennt, die Störe dann schlachtet, den Störe nach richtiger alter Tradition im Kaspischen Meer, also Rogen entnehmen, durch ein Sieb treiben, wo man die Gonaden von dem Rogen trennt, dann wäscht man den Rogen, salzt ihn und packt ihn in die Dose. Der ganze Zirkus dauert 15 Minuten, sonst ist gut, sonst ist nicht gut. Also richtig nach alter Tradition wird das immer durchgeführt und alles andere ist Mist. Und natürlich wird der Stör genutzt. Das kann sich überhaupt kein Züchter auf der Welt leisten, dieses wertvolle Produkt zu vernichten. Die nutzen die Haut für die Lederproduktion, die Knochen werden für, frag mich nicht, Zwecke genutzt und das Fleisch wird natürlich genutzt. Ja. Also der Osteuropa sucht das stark.
Aber
und
es gibt
in Deutschland wird es immer besser.
Es gab natürlich immer diese Stories, der Fisch wird dann weggeworfen, es wird nur der Kaviar gewonnen.
Ist total
Schwarz. Und dem ist natürlich nicht so. Nein, also nein, da wird nein. das ganze Tier verwendet. Wenn du jetzt essen gehst, ne? Also wo gehst denn du dann hin, um deinen Kaviar zu essen? Du kannst auch mehrere nennen, wo du am liebsten dein Produkt genießt. Du kannst ein bisschen Werbung machen jetzt.
Ja, also jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das machen sollte, weil ich keinem zu nahe treten möchte, den ich jetzt nicht erwähne, weil alle unsere Kunden, es ist ja so, wir erfreuen uns gerade einer unglaublichen breiten Käuferschaft in der Gastronomie. Sind wir total froh drüber. Ja, und worüber ich mich noch mehr freue, dass wir unsere Produktvielfalt so anbieten können. Es war mal am Anfang so, dass viel Gastronomie nur auf diese Imperial-Kaviar-Qualitäten abgestellt hat, mild und schön und so weiter und so fort. Wir kriegen aber immer mehr Leute, die auch die Vielfalt des Kaviars nutzen. Also zum Beispiel einen weichschaligen Kaviar vom sibirischen Stör, der einfach mehr Gesicht hat. Aber wenn ich jetzt mal was sagen soll, ich gehe in Hamburg unglaublich gerne ins Bianc. Oder zu Kevin Fehling oder einer anderen Reihenfolge. Die sind gut, sehr, sehr schön und klassisch macht das Fischereihafen-Restaurant. Das ist genial. Wir sind vorgestern kommen wir vom Tegernsee. Christian Jürgens ist natürlich auch ein wahnsinnig toller Vertreter seines Fachs. Aber es muss eben nicht nur Sterne-Gastronomie
sein. Es muss nicht das oberste Regal sein.
Der oberste Regal ist ja auch wieder so eine Frage. Ne?
Naja, also
Hendrix ist auch oberes Regal. Das Tarantella ist ein tolles Regal. Das Tortue ist
Jetzt nennt er natürlich nur Hamburger.
Ja, ich nenne jetzt gerade Hamburger, weil ich...
Für alle anderen, wir sind ja...
Und so komme ich gerade drauf. Wir sind natürlich, eigentlich müsste man all die netten Kunden, die wir haben, immer besuchen. Aber das geht ja gar nicht. Ne? Also es ist wirklich blöd und das ist ärgerlich.
Aber trotzdem, man kann ja auch nicht überall nur essen.
Nee, man kann nicht überall. Ich habe vergessen,
aber wenn
ich
in Hamburg Favoriten
bin, das Hügge zum Beispiel. Das Hügge, ja. Ich habe mit auch deinem guten...
Nils Jakobsen haben wir natürlich auch schon im Talk gehabt schon hier.
Getalkt und Nils und ich haben eine schöne Anekdote. Wir reden immer schon darüber und früher hat Nils das immer nicht in Erwägung gezogen, auch aus artenschutzrechtlichen Gründen und so. Aber jetzt haben wir endlich zusammengefunden, seit auch dieses Hügge sich nochmal wieder ganz, oder das Hügge etabliert wurde und sich so genial entwickelt hat. Das ist ja mit Verlaub ein geiler Laden.
Super.
Und da gibt es jetzt, oder so sind wir damals angefangen, mit einer Kaviarstulle. Weißt du, da gab es ein Stück Brot, geröstet, mit Butter drauf. Und da gab es einen Forellenkaviar, einen kräftigen Kaviar vom sibirischen Stör und Imperialkaviar. So drei Schichten auf einem Brot. Das war total cool, ja. Und,
aber so führst du die Leute natürlich auch ran. So nimmst du natürlich auch diese, was hattest du vorhin gesagt, Schwellenängste, ne?
Ja, Schwellenängste oder Scheu oder so. Ja. Und das Gute ist eben, es ist nicht nur einfach so ein Gericht, um so ein Door-Opener zu machen. Es schmeckt auch einfach geil. Und wenn du richtig gut drauf bist, und dann nimmst du halt noch eine Stulle. Weil es nicht so ein Muss ist, sondern weil es einfach schmeckt. Und das ist einfach das Schöne daran.
Statt Schinkenbrot oder Käsebrot?
Finde ich auch. Also ich würde das immer vorziehen.
Klar.
Wie kommt das denn?
Aber sag mal, was probieren wir denn jetzt gleich? Was muss ich denn probieren? Okay.
Soll ich das mal eben holen?
Ja.
Du hast da einmal
Fällchen-Kaviar. Der ist ganz fein, klein. Der ist
ganz fein, klein. Du hast einen Forellen-Kaviar aus der Lüneburger Heide mit Sylter Salz.
Ja.
Du hast ein Saiblingskaviar aus den Dolomiten.
Der ein bisschen heller ist.
Das ist Saibling, also sind beides Salmoniden.
Ja.
Und der Saibling hat gelbe Eier. Der Forellenkaviar übrigens auch normalerweise. Aber die Forellen werden mit Karotin gefüttert, damit das Fleisch rot wird.
Das also ist
normale
so, ne?
Forelle wäre nicht rot. Das ist
okay.
So.
Ja?
Okay. So. Also ein nicht Karotin gefütterte Forellenkaviar würde auch so aussehen. Und das ist hier was richtig geil ist. Das ist ein Kaviar aus dem Pazifik, vom Keterlachs-Kaviar. 4 Wochen alt. Vor 6 Wochen noch im Pazifik geschwommen. Also richtig cool.
Okay.
Und das ist aus dem großen See in Amerika ein Kaviar von der Loi. Vom Weißfisch. Ein Weißfisch-ähnliches Tier.
Fällchen.
Loi, das nennt man Fällchen.
Okay. Kannte ich jetzt gar nicht.
Nee, super gut. Also du kennst vielleicht Calix, kennst du Calix-Leurum? Nee, ne?
Ja, das habe ich schon mal gehört. Ja, genau.
Das ist Calix ist ein Begriff, der sich nur auf einen Weißfischrogen aus einer ganz kleinen Bucht in Schweden konzentriert. Ganz besonders feines Produkt. Der ist nicht ganz so fein, aber der Calix ist kaum zu bekommen und kostet uns im Einkauf schon an die 300 Euro. Das ist ein Produkt, das hier in Deutschland nicht läuft.
Ja. 300 Euro wofür?
Das Kilo.
Das Kilo, ja. Gut, immer das Kilo. Ja, immer
Wir sprechen immer vom Kilo, genau. Mhm. So, und dann hast du natürlich aus der Kaviarwelt, habe ich dir jetzt mal als einen der immer noch populärsten Kaviar, ein Kaviar aus China mitgebracht, unseren Mandarin Imperial Gold. Dann habe ich die Ursau der Aquakultur mitgebracht, den Kaviar vom sibirischen Stör aus Frankreich.
Aus dem Aquitaine.
Ja. Dann habe ich dir einfach nur mal, um die Vielfalt zu zeigen und zu zeigen, wie unterschiedlich ein Kaviar vom gleichen Stör aussehen kann. Das ist auch ein Kaviar vom sibirischen Stör, aber aus einer Aquakultur in Deutschland.
Mhm.
Mit unserem Ostseesalz produziert.
Die sehen größer aus da.
Die sehen größer aus. Das ist aber in der Tat nicht etwa so, weil der aus Deutschland kommt oder so. Das könnte auch genau andersrum sein. Das
okay.
Ist so.
Fallen die auch unterschiedlich aus?
Immer. Von immer. Fisch zu Fisch. Das hat mit der Farm nichts zu tun. Das hat in der Regel auch nichts mit dem Alter des Fisches zu tun. Das ist biologisch bedingt. Das ist so hinzunehmen. Das ist dieser weiße Stör, unser Einsteiger.
Mhm.
Und das ist ein Imperial
Black Label, ne?
Schwarzer Stör, Black Label. Ich wollte es nicht nochmal wiederholen.
Und das ist der
Imperial aus deutscher Aquakultur. In den Optiken siehst du schon hier im Imperialbereich immer das große, trockene Korn mit einer bräunlichen bis goldenen Ausprägung. Und beim Black Selection hast du immer, obwohl er vom weißen Stör kommt, nicht einen weißen Kaviar, sondern einen eher stahlgrauen bis schwarzen Kaviar. Und das ist genau beim sibirischen Stör so.
Ja.
Und jetzt entscheidet einfach nur die Zunge. Du kannst dir unseren Biolachs-Kaviar...
Es tut mir so leid, dass ihr das nicht sehen könnt jetzt mit uns.
Ja,
und vor allen Dingen sehen, das kriegen wir hin, weil ihr guckt euch einfach die Bilder an.
Ja.
Aber probieren könnt ihr nicht. Aber ich mache jetzt hier nochmal... kleines Foto für euch, dann könnt ihr zumindest die...
Und deswegen auch nochmal eine Lanze für unser Holstenbier, das wir, was wir gerade trinken, weil, wenn wir jetzt hier in unserer schon fast einstündigen Unterhaltung Champagner weggeknattert hätten, dann hätten wir eine sehr säureempfindliche oder salzempfindliche Zunge.
Ja.
Und die ist nicht gut für ein Kaviar-Tasting.
Also Champagner und Kaviar ist eigentlich gar nicht so gut.
Favorite, nee.
Also, und was ist mit der guten alten Wodka-Geschichte?
Dann wären wir schon blau.
Das stimmt.
So, also das kann man machen, aber ist natürlich ein kurzfristiges Erlebnis.
Ja, ne? Aber was ist denn das beste Getränk nun?
Ich finde Bier cool und ehrlich? Ich finde, also ich habe, als mein Vater hier den Laden verlassen hat, habe ich ein kleines Buch für ihn geschrieben und bei der Gelegenheit natürlich viele Sommeliere gefragt, was trinke ich zu Wein und immer zu Kaviar, dann immer Champagner und Kaviar und so weiter. In einem alten Kochbuch habe ich gelesen, und das ist mein Favorit, zu Kaviar trinke man kalten Wodka oder süßen Wein.
Süßen Wein?
Süßen Wein. Und das ist wie Gänseleber.
Ja, verändert sich komplett, ne?
Verändert sich und hält diese Butritis-Note in einem edelsüßen, aber auch ein ganz normaler Süßwein, ich bin kein Weinkenner, wie du merkst, harmoniert richtig gut mit den jodischen Noten aus dem Salz, aus dem Kaviar und die Süße aus dem Wein. Hebt das wunderbar und es.
Oder was Neutrales.
Pilz ist gut. Pilz ist gut. Geht auch ein helles.
Ja?
Ja, ja. Das ist ein bisschen süßlich.
Wie gehen wir jetzt ran?
Wir haben dir ein paar Blinis beigemacht, aufgrund der Tatsache, dass ich nicht genau wusste, wann wir hier dazu kommen, sind die natürlich eisekalt. Blinis ist ein toller Beileid. Ich meine, du hast Ahnung genug. Ist das pur? Ist das pur? Du kannst dir auf dem Blini jetzt ein bisschen Creme Fraiche oder Schmand geben und den Schmand zusammen mit dem Roggen essen, weil der Roggen ist natürlich tendenziell immer so ein bisschen salziger und deswegen rate ich dazu, den schon mit Schmand zu essen.
Okay.
Der nimmt das Salz ein bisschen raus und unterstreicht, als fetthaltiges Lebensmittel ist so ein Geschmacksträger, der die schönen Nuancen der Produkte so ein bisschen in den Mittelpunkt stellt.
Ist ja auch das besondere Schmand aus dem Baltikum.
Natürlich.
So, jetzt muss ich aber einen anderen Löffel nehmen, jetzt ist der Löffel ja dreckig.
Wir haben ja mehrere mitgebracht.
Das ist ja irre.
Es ist ja nicht wie bei einem Kaviarhändler.
So, fange ich mit dem Fällchen an?
Mach mal. Den kannst du pur essen. Der ist so mild.
Den esse ich pur.
Den isst du pur. Fein.
Fein?
Fein.
Aber,
naja, du darfst eins nicht vergessen. Wir sind hier in der Welt des Trendkavias.
Trendkaviar und pur.
Und pur. Und
entschuldigt, dass ich schmatze.
Nein, ja, das ist nicht schlimm. Aber das ist schon die schöne Welt des Kavias. Das ist schon ein unglaublich schöner Einstieg in die Welt des Kavias. Sehr fein, rauchige Noten und vor allen Dingen schon so ein bisschen ins Nussige hinein, da wo wir in der Welt des Kavias, in der Störkavia-Welt nachher, wenn wir über einen Imperial-Kavia auch landen wollen.
Gehe ich jetzt mit dem gleichen Löffel überall rein?
Ja, du gehst rein.
Den mache ich jetzt hier weiter, soll ich beim
Saibling? Den isst du auch pur. Und das machst du jetzt ein bisschen schneller, weil das sind ja alles Trendkaviar-Sorten. Das musst du dir vorstellen, weißt du, das isst du nie pur. Das ist immer für dich.
Mhm.
Ja, quit the salt. Ja.
Aber das ist jetzt schon mehr Kaviar als das Fällchen, weil größer und knackt herrlich.
Knackt
wunderbar.
Ja, knackiges Korn und sehr viel.
Ganz toll ist der.
Super lecker. Du hast ganz viel von dem Saiblingsgeschmack da drin. Darum geht's ja. Ja, also wir wollen ja nicht irgendwie geschmacklose Hülsen probieren, sondern wir wollen den Geschmack des Fisches essen, von dem wir
super.
Das gewonnen haben. Das ist genau wie bei dem so.
Gehe ich auch rein.
Da bist du jetzt in der Forelle aus der Lüneburger Heide. Da, wie gesagt, das besondere Erlebnis der echt kurzen Wege. Ein herrliches Ding. Knackig. Und jetzt, ich habe unten noch gesucht. Ja, und da, jetzt stell dir dafür einen Kartoffelchip vor. Weißt du, ach, das ist ein Träumchen.
Immer den Blini.
Ja, frisches Baguette. Da musst du natürlich immer ein bisschen warmes Baguette nehmen. Idealerweise sollte ein bisschen warm sein. Schöner.
Und den hast du aber immer eiskalt, ne? Muss der immer eiskalt sein?
Nein. Ich sage mal, guter Kaviar, einen guten Kaviar kennst du auch daran, dass er auch warm noch schmeckt.
Okay,
ja. Wie bei allen Lebensmitteln. Also weißt du, wenn du Lebensmittel zu kalt essen sollst, hat es immer einen Grund. Ja, also kalte Lebensmittel entwickeln nie ihre schlechten Aromen so stark. Die werden erst mit den Temperaturen intensiver.
Aber jetzt gehe ich hier weiter?
Da gehst du rein.
Und jetzt gehst du in den Pazifik?
Ja, in den Pazifik. Und da bist du viel, viel wuchtiger.
Vor sechs Wochen geschwommen.
Und da ist ein bisschen mehr Salz drin als in den anderen.
Der klebt auch ein bisschen, ne? Der zieht auf Fäden.
Der zieht auf Fäden. Das ist mega, mega frisch. Mhm. Aber da hast du richtig, da hast du richtig pazifischen Lachs auf dem Gaumen. Mit Verlaub geil.
Da schmecke ich den Ozean.
Da schmeckst du den Ozean.
Da schmecke ich den Ozean. Ja.
Der hat einen ganz anderen Abgang als die anderen Qualitäten, weißt du?
Boah. Ist ein Tick salziger?
Ja, genau. Und da musst du dann erst recht. Da musst du erst recht mit Creme Fraiche und da kannst du eine Pasta zupacken. Also wenn du den jetzt mit einem Goma Wakame, diesem Algensalat da.
Ja.
Goma Wakame, Spaghetti und Keta Lachs Kaviar. Träumchen.
Der ist jetzt aber nicht ganz so knackig wie die...
Nee, das wollen wir auch nicht. Das ist ein sogenannter Softshell-Lachsrogen. Je länger die Lachsweibchen brauchen, bis sie an ihren Laichgründen sind, desto härter wird das Korn und desto weniger gehaltvoll ist es auch. Weil sich der Rogen entwickelt, der Embryo im Rogen zehrt sozusagen die Kraft vom Rogen auf und kurz vor der Reife des Rogens ist er praktisch gehaltlos und deswegen ernten wir den Kaviar sehr, sehr weit vor der Eiablage, damit da noch ordentlich Gesicht drin ist.
Leute, es tut mir so leid,
ja,
das dass ihr das nur hört. Ja. Das ist echt mies.
Ja, ja. Das ist schon gut, ne?
Seit wann isst man Kaviar? Und
zu lange.
Immer schon, ne? Ja, weil den Rogen hast du ja immer schon gegessen.
Ja, Rogen hast du immer schon gegessen. Ich glaube, irgendwann hat man angefangen, das Zeug zu salzen, um es... nee, das hat man natürlich wahrscheinlich immer gemacht, um es haltbar zu machen. Und irgendwann hat man den Salzgehalt reduziert, weil man Möglichkeiten hatte, den Kaviar kühl zu transportieren. Mhm. Aus den Zeiten, als man es nicht so gut konnte, kommt ja auch diese Unart, Zitrone dazu zu tun. Ja? Zitrone packst du ja nur dazu, wenn du irgendwas vertuschen willst.
Ja.
Ja? Also wenn du eine Auster nicht magst, packst du da 2 Liter Zitronensaft drauf, bis sie dir schmeckt.
Mache ich aber auch ab und zu mal. Aber da habe ich aber schon drei gegessen.
Ja, genau. Oder? Aber schade drum. Okay. Ja? Also,
so. Wo mache ich weiter? Hier?
Ja, ja.
Jetzt gehe ich jetzt ins
Aquitaine.
Ja, also Gironde da um die Ecke.
Es hast du ein ziemlich kleines, schwarzes Korn. Zartschalig. Aber wenn du jetzt aus der Welt von dem Trendkaviar kommst, jetzt wird es sehr, sehr intensiv. Und hier beginnt die Welt des Kavias, weißt du? Also, und da kann man sich dann trefflich überstreiten. Versuch jetzt mal hier. Darf ich nochmal? Ja, natürlich. Naja. Aber jetzt such dir mal den anderen dazu, diesen Kaviar vom Sibirischen Stör aus Deutschland.
Der Kollege aus Deutschland.
Der Kollege aus Deutschland.
Etwas größere.
Genau.
Sagt man Perlen?
Körner.
Körner,
ja. Eier kannst du auch sagen, aber hört sich durch. Körner, etwas größere Körner, ja. Viel schöner. Viel schöner.
Oh, die haben so eine Weichheit. Ne?
Ja, zartschalig. Und da sagen böse Zungen, du hast ja auch das Wort.
Der muss ja knacken.
Nee, der muss knacken. Das kann er. Und das hängt aber von der Sorte des Störs ab. Ein Beri, ein Kaviar vom Sibirischen Stör, vom Akipensa Beri, wird niemals knacken. Der ist immer zartschalig. Der ist immer weich. Aber er ist eben nicht weich, er ist zartschalig.
Wofür nehme ich den dann? Wofür würdest du die jetzt
nehmen? Beef Tartar, Spaghetti, Butterbrot, Kartoffeln mit Creme Fraiche, alles das, was...
Also ihr hört, Markus Rüscher ist so ein ganz einfacher Junge. Ja. Butterbrot.
Ja, Butterbrot, Spaghetti. Kartoffeln, Spaghetti.
Spaghetti, aber dann auch, was würdest du dazu machen?
Buttersoße, also einfach in Butter schwenken.
Und dann?
Kaviar drauf. Nicht in die heißen Spaghetti, sondern hinterher drauf.
Ja, und dann...
Ein bisschen schwenken
das ist es.
Nicht kochen, dann stockt er, das ist nicht gut.
Mhm.
Den kriegst du knackiger, wenn du ihn leicht pasteurisierst, um ihn haltbar zu machen, bei uns schon im Betrieb.
Ja.
Das machen wir für Japan viel. Weil die den Kaviar in Gläsern haben wollen und lange konserviert haben möchten, lange haltbar haben wollen, dann wird der Kaviar knackiger, aber verliert, wie bei einer pochierten Auster, viel vom Charakter des ursprünglichen
Produkts. Okay. Und wann packt man das in Glas und wann in die Dose?
Ins Glas packt man es, wenn man jemanden hat, der sich auskennt und der es akzeptiert, weil das Glas ist immer die viel bessere Aufbewahrungsmethode für jedes Produkt, weil es komplett geschmacksneutral ist, während eine Dose immer leicht metallisch abgibt, allerdings nach einer gewissen Zeit erst. Ja? Also ein Kaviar, der 2-3 Monate in dieser Dose ist, wird noch nicht metallisch
mehr. Das sind aber ja jetzt auch Mini-Probierdöschen hier.
10 Gramm Döschen.
10 Gramm? Ja. Die werden aber auch verkauft, 10 Gramm Döschen.
Leider ja.
Sagt er so.
Ja. Sagt er so, ja.
Leider ja. So, hier weiter.
Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst.
Ja. Jetzt gehen wir zu dem weißen Beluga.
Ja, zum Beluga des täglichen Bedarfs.
Des täglichen Bedarfs, Black Label.
Ja, Black Label. Und da gehe ich jetzt auch mal rein mit meinem Löffelchen. Kann ja hier an der Stelle.
Macht man es immer auf die Hand?
Ich mache das gerne. Weil ich meine, aber hier hast du...
Gut, jetzt esse ich es natürlich so, jetzt gehe ich da auch wieder rein.
Aber hier spürst du schon die unglaubliche Komplexität.
Ja, das wird immer komplexer. Ja.
Buttrigkeit, auch wieder diese zartschalige Struktur des Kaviars, der aber, wenn du ihn nicht kaust, sondern am Gaumen zerdrückst, sein Volumen unglaublich entfaltet. Dann kommen jetzt zum Ende hin kommen so jodische Noten raus. Ja, und
der gefällt mir sehr gut.
Das ist einfach göttlich. Und wenn du überlegst, mein Lieber, ach, das ist aber auch geil, der Sibirische hier. Muss ich gleich mal nachprobieren. Das ist
nochmal rein?
Ja, nochmal rein.
Okay.
Mhm.
Also
da drück ihn am Gaumen.
Mhm. Im Wechsel macht es ja sowieso erst Spaß, ja, richtig, ja, ne?
Nur, wie gesagt, diese Nuancen kannst du natürlich nur feststellen, wenn du das auch nebeneinander probierst. Das ist wie bei mir wieder mit einem guten Wein. Und die Frage stellt sich natürlich, oder wie soll ich das sagen, brauchst du das? Mhm. Ich würd immer die Frage stellen, möchtest du es eher milder oder eher kräftiger?
Ja.
Und möchtest du eher zartschaliger oder festschaliger? Jetzt haben wir eher die kräftigen Sorten. Mhm. Wenn du es jetzt mal mild haben willst, dann geh mal auf den und da hast du die totale Gegenwelt von diesen drei Produkten.
Die Golden Queen?
Die Golden Queen. Ja. Deutlich mehr Biss.
Mhm.
Viel, viel milder. Aber für mich fehlt der Dampf.
Da ist aber das Spektrum ist viel kleiner, oder?
So, und das ist der Punkt.
Ja.
Und das ist der Punkt.
Und ist der jetzt teurer?
Ja, viel.
Ach.
Der ist viel teurer. Und er ist in der Gastronomie vor allen Dingen deswegen so beliebt, weil er natürlich sich, was du gerade gesagt hast, dieses feste Korn.
Du kannst ihn natürlich gut verarbeiten und gut einsetzen.
Verarbeiten, sieht auch auf der Speise viel besser aus.
Und er hält ein bisschen länger auf der Speise, ne?
Ja, hält viel besser. Ja. Und das gehört auch dazu. Darf man nicht missachten. Das Argument ist schon wichtig.
Mhm.
Und dann ist es ja auch für den Gastronom wichtig, dass er sich im Service nicht mit einem Gast auseinandersetzen muss, der sich darüber reklamiert, dass das Korn vielleicht zu weich ist oder was, ja. Der Gastronom möchte da einen guten Verlauf.
Ja. Natürlich.
Ja, klar. Und deswegen ist das Produkt relativ.
Und jetzt hier nochmal.
Das ist unser Imperial aus Deutschland.
Ja.
Da siehst du auch schon, wenn du den Löffel reingibst, dass du wieder eher eine festere Kornstruktur hast.
Ja, der kann ein bisschen mehr als die Golden Queen.
Der kann viel mehr als die Golden Queen. Ja. Da kommst du so ein bisschen was Nussiges rein.
Ja. Ja, der hat Größe und der hat auch viel mehr Nachwirkung.
Viel mehr Nachwirkung. Das ist viel vollmundiger. Und dann haben wir halt den Vorteil, wenn wir diese beiden Sachen produzieren, hier fahre ich einmal um die Welt und dieses, oder verkaufen, hier fahre ich einmal um die Welt und hier bin ich in Deutschland zu Hause. Ne?
Ach, das ist der letzte, also, war ja, der Deutsche
das
jetzt?
Ist der Deutschland. Ja.
Guck mal.
Aber nochmal, also wie gesagt, da kann man trefflich überstreiten. Du siehst schon, die Vielfalt ist riesig. Ja, die Vielfalt ist riesig und...
Wie viel hättest du alleine aus eurem Sortiment hinstellen können?
14 Stück. Davon scheiden aber auch einige aus, weißt du, weil einige sind einfach nur da, weil sie in einigen Märkten noch eine gewisse Nachfrage erzeugen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du noch aus dem Kaspischen Meer den Sevruga Kaviar oder so, ja? Der ist in Aquakultur überhaupt nicht gut geeignet, kostet viel Geld, wahnsinnig weiches Korn, häufig schlechte Geschmacksnuancen und das ist einfach nur ein Kaviar, weil einige Leute das noch anfragen, ja, und weil man sie auch bei offener Beratung und dem Hinweis darauf, dass es bessere Qualitäten
gibt. Habe ich verstanden, aber bitte trotzdem.
Nicht da, ja, noch nicht mal so. Also erzählen Sie mir nichts so nach dem Motto, ne? Also deswegen, sowas halten wir im Programm bereit. Wir wollen kompetenter Kaviarhändler sein, der alles anbietet, was es gibt. Aber es konzentriert sich schon so ziemlich auf die Produkte, die wir hier haben. Ich hätte dir gerne noch diesen Beluga de Veneto gezeigt.
Da muss ich Montag kommen, der kommt aus Italien.
Dienstag würde ich kommen.
Also Dienstag, da. Ja. Also ich sage nochmal, sensationell, dass ich mich hier einmal durchprobieren durfte. Ja. Und ich habe nochmal wirklich ein ganz anderes Spektrum kennengelernt. Macht ihr eigentlich so Kaviar-Seminare? Nee, macht
doch,
ihr nicht, ne?
Doch. Ja? Also Seminare nicht. Doch, was heißt
oder
das?
Oder Tastings.
Also Tastings machen wir schon. Wir wollen das auch verstärkt anbieten, weil das, was du hier gerade erlebst, ist für viele Kunden auch wichtig. Ja? Und wir hatten gerade neulich auch im Altmaierhof, auch übrigens einen Kunde, den ich sehr schätze, da haben wir ihn wieder.
Wir grüßen auch Dirk Luther hier.
Ja, genau. Ein tolles Event. Und da kam auch ganz, ganz klar hervor, dass drei Gäste auf mich zukommen und sagten, jetzt habe ich hier so wie Kaviar probiert. Super gut, aber ich habe mich immer noch nicht rausgefunden, wer nun mein Liebster ist, ja. Kann man das bei Ihnen auch pur probieren. Und wir wollen das einfach auch, um dem Kunden hier noch ein schöneres Erlebnis zu geben, wollen wir hier ein bisschen versuchen, dass wir auch die Gäste noch schöner empfangen können, ein bisschen professioneller bewerten können.
Cool.
Wir sind halt eher Kaviarhändler als...
Das merkt man. Aber ihr öffnet euch. Demnächst im KDW und dann auch hier vor Ort?
Genau. Doch.
Ja, sensationell, sage ich. Sensationell. Und ich glaube, wir stoßen noch mal ein letztes Mal mit unserem Holsten an.
Ich danke dir für die Unterhaltung.
Ja, zu dem Thema. Danke dir.
Freue mich sehr.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht und das war nochmal natürlich erhellend hier. Über Kaviar reden ist das eine, ihn probieren ist das andere. Man sollte es immer kombinieren. Theorie und Praxis sollte immer
einhergehen. Ja, das muss auch so sein. Und eigentlich muss man das noch komplexer genießen. Man müsste jetzt zu diesen Kaviar-Sorten auch noch so 5, 6 Favorites in die, Begleitprodukte in die Mitte stellen, mit denen man das dann genießen kann. Ja, sagen wir mal Kaviar-Fondue, wenn du so willst, ja, dass du immer mal ins Döschen langst und dann mal eine Spaghetti dazu isst
oder
mal ein Stück
Beef Tartare. Ja, das ist spannend, ne? Oder nochmal da.
Ja, und dann wird das wirklich
zum Kartoffelpüree und so weiter.
Und
mir hat so schon mal viel Spaß gemacht und ich komme wieder, würde ich sagen.
Ich freue mich drauf.
Chin-chin.
Chin-chano.
Das klingt so schön. Wir machen nochmal. Kriegen wir irgendwo ein Geräusch daraus? Aus den Dosen? Ja.
Buff.
Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Tschüss aus den heiligen Hallen von Altona Kaviar Import. Markus, herzlichen Dank.
Vielen Dank. Ciao.
So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.